Zeit findet hier ein Glaubenskurs statt in unserer Gemeinde. Ich möchte für unsere beiden Gemeinden, für Heuchler und für Biebertal, den Emmauskurs anbieten. Dieser Glaubenskurs dauert 16 Wochen, hat drei thematische Hauptteile. Zum ersten, was Christen glauben, wie Christen im Glauben wachsen und als Christ im Alltag leben. Ziel ist, dass Menschen, die interessiert sind am Glauben, zu Jüngern Jesu werden, dass sie zum Glauben kommen und Jünger werden. Und ich gehe davon aus, dass 24 Menschen an diesem Kurs teilnehmen, interessierte Menschen. Warum ich auf 24 komme, das erkläre ich zum Schluss. Das wäre doch toll, oder? 24 Leute zum Glauben, vielleicht ein oder zwei von Margas Leute, die es ja für einen Zettel hat. Und dazu kommen dann noch die sogenannten Weggefährten. Das ist so eine Idee von Emmaus, dass man nicht einfach jemanden hinschickt, dass Marga sagt, hier, da ist ein Kurs, gehst mal hin, lernst mal was über den Glauben, sondern dass Marga mit diesen Menschen zusammen diesen Kurs macht. Also Wegbegleiter, dass man gemeinsam auf den Weg ist. Und jetzt stelle ich heute schon mal die Frage, wirst du als Weggefährte dabei sein? Wirst du nächstes Jahr mit einem Freund, einer Freundin an diesem Emmaus-Kurs teilnehmen? Oder mit einer Kollegin oder jemandem vom Sport oder jemand aus deiner Nachbarschaft? Dann halte dir jetzt schon mal die Mittwoche nach Ostern frei, Marga. Ja. Mit wem wirst du nächstes Jahr an diesem Glaubenskurs teilnehmen? Ich meine das ernst, mach dir heute schon Gedanken. Denn wenn du nächstes Jahr an diesem Glaubenskurs mit jemandem teilnehmen willst, dann musst du heute schon damit beginnen. Vielleicht denkst du aber, dieser Kurs ist für die Menschen, die ich kenne, erst in 2 oder 3 Jahren dran. Dann beginne auch schon heute damit, für diese Menschen zu beten. Wir wollen aufbrechen auf diesen Weg des Glaubens. Und die Emmaus-Geschichte, die ist für uns so das Modell, das Vorbild geworden. Wir haben diese Geschichte vor einigen Wochen hier ausgiebig in der Gemeinde durchgekaut. 3 Wochen lang haben wir an diesem Bibeltext rumgekaut. Und diese Geschichte ist das Modell dafür, wie Menschen heute zum Glauben kommen. Menschen kommen über einen längeren Zeitraum zum Glauben. Bekehrungserlebnisse, wie zum Beispiel das bei Paulus vor Damaskus, das ist eher die Ausnahme, wo so von jetzt auf gleich ein Mensch Jesus begegnet und sein ganzes Leben umgekrempelt wird. Und selbst bei Paulus war es so, dass er im Nachhinein immer noch Zeit gebraucht hat, um das Ganze zu verarbeiten. Die Erfahrung zeigt eben, Emmaus ist die Regel und nicht Damaskus. Menschen kommen zum Glauben auf dem Weg wie nach Emmaus. Da waren 2 Jünger. Sie waren deprimiert, sie waren enttäuscht, weil Jesus ihre ganze Hoffnung gestorben ist. Und dann gingen sie weg von Jerusalem, weg von der Gemeinschaft. Und das erleben wir ja auch, dass Menschen weggehen, dass sie weg sind von Jesus, weit weg. Sie gehen weg von Jesus. Und auf einmal geht Jesus mit ihnen mit, weg aus dieser Stadt, weg da, wo eigentlich die Gemeinde ist. Und Jesus geht diesen Weg mit diesen beiden. Er ist einfach so unterwegs als Weggefährte und sagt erstmal lange nichts. Hört einfach zu, was die beiden da so verhandeln auf dem Weg über die Ereignisse der letzten Tage. Und dann fragt er die beiden, über was sie sich denn so unterhalten. Und dann lässt er sich von ihnen erzählen, obwohl er eigentlich die Geschichte viel besser weiß, weil er Hauptperson war. Er lässt sich von ihnen nochmal alles erzählen. Und schließlich erklärt er ihnen dann anhand der Propheten, warum der Messias leiden und sterben musste und dass er auferstanden ist. Und dann kamen sie an das Dorf an, da wo sie hinwollten, Emmaus, und dann baten sie ihn, bleib doch bei uns. Es hat ihnen so gut getan, diese Zeit mit Jesus. Das hat sie fasziniert, das hat ihr Herz berührt. Später haben sie gesagt, unser Herz, das hat gebrannt, als er mit uns auf diesem Weg war und uns das erzählt hat. Und dann bleibt Jesus und dann beim Abendessen gehen ihnen die Augen auf. Herr, öffne mir die Augen, haben wir vorhin gesungen. Dann gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen Jesus als den Christus, den Messias. Auf diesem Weg von Jerusalem nach Emmaus ist sehr viel passiert. Dieser Weg hat diese 2 Menschen verändert. Und am Ende haben sie Jesus als den Christus erkannt. Man kann so sagen, aus Geschwätz wurde Gewissheit. Vorher hielten sie die Auferstehung für dummes Geschwätz, haben sie gesagt, was soll das hier? Jesus lebt, was soll das? Am Ende wussten sie, er ist auferstanden, er lebt. Am Anfang hielten sie Jesus für einen großen Propheten. Am Ende erkannten sie, es ist der Messias, von Gott gesandt. Am Anfang hatten sie schwere Herzen. Und dann kam Jesus dazu und die Herzen fingen an zu brennen. Und am Ende brannten sie für Jesus und liefen zurück und erzählten den anderen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Diese Geschichte, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie Menschen zum Glauben kommen. Und das ist das Modell. Und wir sollen quasi die Rolle von Jesus einnehmen. Er hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben jetzt die Rolle von Jesus in dieser Geschichte und wir brechen auf mit Menschen, so wie Jesus damals, damit sie auch Jesus erkennen. Es gibt eine Studie, die untersucht hat, wie Menschen zum Glauben kommen. Und da gibt es erstaunliche Parallelen zu dieser Emmaus-Geschichte. Auslöser ist häufig eine Krise. Menschen kommen durch ein besonderes Ereignis in ihrem Leben ins Nachdenken. Das müssen jetzt keine großen Lebenskrisen sein. Das können Veränderungen sein. Stellenwechsel, Geburt eines Kindes, wie auch immer. Schon kleine Veränderungen bringen Menschen ins Nachdenken, dass sie Selbstverständliches plötzlich hinterfragen, dass sie Fragen stellen an das Leben. Die Studie sagt, dass vor allem in der Lebensmitte Menschen nochmal neu ins Nachdenken kommen. Wenn man so alles erreicht hat, Beruf, Familie, Haus, alles fertig und jetzt? Was ist jetzt los? Das sind Zeiten, wo Menschen wieder anfangen, nochmal nachzudenken über den Sinn des Lebens. Und dann kommen sie, ja, geht's weiter? Will nicht? Ist irgendwas kaputt? Na gut, denkt's euch. Also, dann, das geht so die Bilder jetzt entlang. Das ist aber nicht komisch, warum funktioniert das nicht hier? Na gut. Dann bekommen sie Kontakt mit Christen. In 80% der Fällen sind das gute Freunde oder Bekannte. Persönliche Beziehungen sind der wichtigste Faktor auf dem Weg des Glaubens. Für 84% der Befragten waren es Freunde und Bekannte, die ihnen den Weg gezeigt haben zum Glauben. Und mit diesen Freunden und Bekannten geschieht dann die Interaktion, das, was Jesus gemacht hat mit den Leuten hier, dass er zugehört hat, dass er Fragen gestellt hat, dass er mit ihnen diskutiert hat, dass er erklärt hat. Jesus macht uns das vor in dieser Geschichte, wie das so gehen kann. Und das wäre so die Phase des Glaubenskurses, wo man dann gemeinsam entdeckt und nachfragt, bis sie schließlich dann am Ende Jesus erkennen und dann ihren Glauben festmachen. Das ist dann das letzte Bild, wo sie das festmachen, dass sie zu Jesus gehören. Und das kann auch ganz unterschiedlich ausschauen, aber es ist wichtig, dass Menschen am Schluss dann festmachen ihren Glauben. Ob sie bei Christen nach vorne ans Kreuz gehen, ob sie ein Gebet sprechen mit jemandem zusammen, ob sie sich taufen lassen oder beim Abendmahl. Ganz unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass dieser Punkt auch kommt, wo sie sagen, jetzt mache ich das fest. Von daher, lasst uns aufbrechen auf diesen Weg des Glaubens. Denn nächstes Jahr findet dieser Glaubenskurs statt. Die Frage ist nur, mit wem wollen wir aufbrechen? Mit wem soll ich mitgehen? Wie finden wir Menschen, mit denen wir uns auf diesen Weg des Glaubens machen? Und diese Studie, wie Erwachsene zum Glauben kommen, die hat gezeigt, dass eben 84% durch Freunde und Bekannte zum Glauben kommen. 63% haben gesagt, das waren Menschen aus einer Gemeinde, mit denen ich zu tun hatte, die ich kennengelernt habe. Und für 53% waren sogar nahe Angehörige oder Familienmitglieder. Wenn wir das berücksichtigen, dann haben wir natürlich diese Menschen, mit denen wir unterwegs sein wollen, in unserem direkten Beziehungsnetz zu suchen. Wie kann ich also Menschen jetzt aus meinem Beziehungsnetz entdecken, für die ich beten möchte, mit denen ich aufbrechen möchte auf diesen Weg des Glaubens? Und das möchte ich euch einfach ganz praktisch mal vorstellen, wie das gehen kann. Wir nehmen ein Blatt Papier, schreiben unseren Namen in die Mitte und dann bilden wir um diesen Namen herum unser eigenes persönliches Beziehungsnetz. Wir beginnen oben mit unserer Familie. Dahin schreiben wir jetzt die Namen unserer Familienmitglieder, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben. Also die Tante Erna, die einmal im Jahr zum Geburtstag besuchen, ist es nicht. Wir schreiben Menschen auf, mit denen wir häufig zusammenkommen. Ehepartner, Kinder, Enkel, Onkel, Tanten. Und unseren Namen, unter unserem Namen schreiben wir dann Nachbarn oder Menschen aus dem Dorf, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Aus unserem Wohnort. Rechts daneben kommen dann die Arbeitskollegen, Menschen, mit denen wir beruflich regelmäßig in Kontakt sind. Und links daneben dann die Namen von Freunden, von Bekannten, mit denen wir durch Freizeitaktivitäten zu tun haben, Sport, Hobby und so weiter. Und dann haben wir so unser ganz persönliches Beziehungsnetz. Jetzt sollten wir noch zwei Dinge eintragen auf dieses Blatt. Hinter jeder Person, wo wir wissen, dass sie Christ ist, machen wir ein Sternchen. Die sind schon versorgt. Über die müssen wir uns nicht weiter kümmern. In dieser Hinsicht zumindest. Und dann unterstreichen wir die Namen der Menschen, mit denen wir wöchentlich mindestens eine halbe Stunde zu tun haben. Also wo wir regelmäßig mehr Kontakt mit denen haben. Die wollen wir unterstreichen. Das sind die Menschen, die wir so im Auge behalten sollen, die eben keine Christen sind. In diese Menschen sollen wir investieren. Und dann fangen wir an, für diese Menschen zu beten und hören, was Gott uns zu diesen Menschen sagen möchte. Lasst euch von Gott 3 bis 5 Menschen aufs Herz legen, für die ihr beten sollt. Und wer sagt, boah, so viele, dann sagt er eben, ich bete für einen oder für zwei. Das könnten Menschen sein, mit denen wir uns auf den Weg des Glaubens machen. Und damit das konkret wird, habe ich eben diese Karten vorbereitet. Die liegen am Ausgang aus. Da kann man sich dann eben diese fünf Menschen, bis zu fünf Menschen eintragen. Wer sagt, ich mache 10, der nimmt halt 2 Karten, das geht auch. Und da kann man sich die Namen eintragen. Da kann man überlegen, wie kann ich diesen Menschen dienen? Und wie kann ich diese Menschen auf die Gemeinde und auf den Glauben hinweisen? Dazu geht es dann später noch in Predigt 3 weiter dazu. Das könnte zum Beispiel so ausschauen. Ich bete für Fritz, einen Arbeitskollegen. Fritz hat ein altes Haus gekauft, erzählt immer wieder davon, wie viel Arbeit es ist, dieses alte Haus zu renovieren. Und dann könnte ich ihm anbieten, sage ich, helfe dir ab und zu mal samstags mit. Da lernt man sich kennen, wenn man gemeinsam auf der Baustelle schafft. Und dann könnte ich Fritz irgendwann mal zum Männerstammtisch einladen. Oder für die Frauen, ich bete für Susanne. Susanne ist frisch geschieden, alleinerziehend. Man merkt, die Trennung macht ihr echt zu schaffen. Sie redet oft darüber, sie hat Gesprächsbedarf. Offenbar braucht sie jemanden zum Reden. Du könntest dir anbieten, einmal in der Woche mit ihr spazieren zu gehen oder mal irgendwas zusammen zu unternehmen. Und dann kommt mittendrin unser Abend für Frauen und dann denkst du, dann könnte ich sie mal dazu einladen. So könnte das gehen. Ich habe diese Karten vorbereitet, nehmt sie euch mit, probiert es aus, erstellt euer eigenes Beziehungsnetz und dann bittet Gott darum, dass er euch 1 bis 5 Menschen aus diesem Beziehungsnetz zeigt, für die ihr beten sollt. Und diese Namen tragt ihr dann auf diese Karte ein. Von Jesus wird berichtet, dass er sich einmal auf einen Berg zurückgezogen hat. Dort hat er die ganze Nacht gebetet. Und als er am Morgen zurückkam, hat er seine Jünger zu sich gerufen, das waren viele. Und aus diesen vielen hat er sich dann 12 ausgesucht. Das ist ein eindrückliches Beispiel, wie Jesus sich vom Gott 12 Menschen zeigen hat lassen. Zu seinem Beziehungsnetz gehörten viel mehr Menschen. Einmal lesen wir, dass er über 70 Menschen ausgesandt hat. Also da waren viele Menschen mit Jesus unterwegs. Aber er hat sich auf 12 konzentriert. Um diese 12 Jünger wollte er sich ganz besonders kümmern. Und diese 12, am Ende waren es nur noch 11, waren dann später wirksame Multiplikatoren. Es macht also Sinn, sich auf wenige Menschen zu konzentrieren. Jesus hat sich auf 12 konzentriert. Wenn wir uns auf 5 konzentrieren, ist das schon genug. Denn wir Menschen, wir sind wie Legos oder wie Duplos. Man kann ja an diese Steine unterschiedlich viele andere Steine anstecken. An lange Steine kann man 6 Steine anstecken, manche vielleicht sogar 8, manche nur 2. An kleine Steine kann man nur 2 anstecken. Und genauso ist es mit uns Menschen. Es gibt große Legos und es gibt kleine Legos. Der eine kann mit vielen Menschen Kontakt haben, der andere kann mit nur 1, 2 Menschen intensiv Kontakt haben und an sich anstecken lassen. Jesus war ein großer Lego, großer Duplo, da konnte man 12 Menschen anstecken. Woher wusste jetzt Jesus, dass es die 12 sind? Dazu hat er eine ganze lange Nacht gebetet. In dieser Nacht hat er bestimmt mit seinem Vater über die vielen Menschen gesprochen, die so mit ihm unterwegs waren. Hat sie mit ihm durchgesprochen, hat sich gesagt, Vater, zeig mir doch die 12, mit denen ich das machen soll. Und dann hat ihm der Vater diese 12 gezeigt. Und als es der Morgen graute, ging er vom Berg hinab und wusste genau, welche Menschen es sind. So sollen wir es auch machen, dass wir intensiv mit unserem Vater darum beten, dass er euch die Menschen zeigt, die noch nicht gläubig sind, mit denen ihr euch auf den Weg machen sollt, mit denen wir uns auf den Weg machen. Lasst euch Menschen zeigen, für die wir die nächsten Jahre und Monate beten. Das werden dann Menschen sein, die wir auf diesem Weg des Glaubens begleiten dürfen. Und dann schreibt diese Namen auf die Karte. Legt diese Karte in eure Bibel, wo sie jeden Tag seht, oder legt sie an einen Ort, wo ihr jeden Tag hinkommt und das Zählen vor Augen habt. Fangt an, für diese Menschen zu beten und hört, was Gott euch im Gebet zu diesen Menschen sagt. Beten ist ja nicht immer nur reden, 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 sondern auch still werden und hören. Was sagt dir Gott zu diesen Menschen? Wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, da kann uns der Epaphras ein Vorbild sein. Epaphras, das war ein Mitarbeiter von Paulus, der stammte aus Kolossä. Und Paulus schreibt den Brief an die Kolosser über diesen Epaphras. Da bestellt er Grüße an die Kolosse, er sagt, es grüßt euch Epaphras, der ebenfalls von euch kommt. Er ist ein treuer Diener von Jesus Christus und er kämpft in seinen Gebeten ständig für euch, damit ihr euch als gereifte Christen voller Überzeugung nach Gottes Willen richtet. Epaphras ist besorgt um seine Freunde in Kolosse. Das sind schon Christen, aber er möchte, dass seine Freunde im Glauben wachsen, dass sie fest werden und so leben, wie es Gott möchte. Und weil das Epaphras so wichtig ist, kämpft er im Gebet für seine Freunde. Und so sollen auch wir für unsere nichtchristlichen Freunde kämpfen. Wir sollen im Gebet für sie kämpfen. Und da wird deutlich, Gebet ist Kampf. Der Gegner ist aber, Vorsicht, nicht Gott, dem wir irgendwas abringen müssten. Manche übersetzen, dass Epaphras im Gebet ringt. Und dann haben manche abgeleitet, der hat mit Gott gerungen. Aber was ist das für ein blöder Gedanke, dass ich im Gebet mit Gott ringen muss, um Gott irgendwas abzuringen? Nein, Gott ist nicht unser Gegner, dem wir was abringen müssen. Wir haben ganz andere Gegner, um die es geht in diesem Kampf. Wir haben zwei Gegner. Die müsst ihr euch einprägen. Das ist unser Ego und der andere Gegner ist der Satan. Und die beiden verbünden sich. Wenn wir anfangen, konkret für Menschen aus unserem Beziehungsnetz zu beten, dann bekommen wir es mit diesen beiden Gegnern zu tun. Stellt euch darauf ein, unser Ego und der Satan. Und die beiden tun sich zusammen. Paulus schreibt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Und diese Mächte der Finsternis haben großes Interesse daran, dass unsere Freunde nicht gläubig werden. Und wenn wir anfangen, für diese Menschen zu beten, die noch nicht Christen sind, dann ist es ein Angriff in Satans Reich. Das lässt es sich nicht ohne weiteres bieten, dass wir Leute rausziehen. Wir brauchen vor Satan keine Angst zu haben. Er kann uns nichts anhaben. Wir gehören zu Jesus. Aber wir müssen davon ausgehen, dass er uns stören wird, wenn wir anfangen zu beten. Und dabei hat er eben einen engen Verbündeten, nämlich unser Ego. Somit haben wir es mit zwei Gegnern zu tun. Die beiden werden uns die Lust am Beten nehmen. Bin ich mir fest überzeugt und ich erlebe das auch so. Lasst uns kämpfen, dass wir Lust zum Beten haben. Unser Ego pflegt seine Bequemlichkeit. Wenn wir für unser Beziehungsnetz beten, dann müssen wir gegen unsere Bequemlichkeit ankämpfen. Die ganze Sache mit diesem Beziehungsnetz ausfüllen und die Karten, das ist schon die erste Hürde. Viele von unter uns werden jetzt sagen, ach, was soll das mit so einer Karte? Ich kann doch auch so für andere beten. Natürlich kannst du auch so für andere Menschen beten, für deine nicht-christlichen Freunde. Und wenn du eine wirksame Methode hast, dann mach das. So wie du konkret und regelmäßig für deine Freunde betest, tu das. Ich gehe aber davon aus, und da kenne ich mich selber sehr genug, dass der Satan mit Hilfe von meiner Bequemlichkeit mich in den nächsten Tagen davon abhalten wird und euch auch abhalten wird, dieses Ding zu machen mit dem Beziehungsnetz und diese Karte auszufüllen. Die Karte soll eine Hilfe sein. Satan und unser Ego werden uns einreden, dass wir so wenig Zeit zum Beten haben. Wir haben so viel zu tun. Beten ist Kampf. Die beiden werden uns ablenken und stören. Telefon, E-Mails, WhatsApp, der kleine Hunger zwischendurch, irgendwelche Sorgen und Gedanken. All das lenkt uns ab vom Beten. Die beiden sind da sehr kreativ, wenn es darum gehen kann, uns vom Beten abzuhalten. Schließlich sind da noch unsere eigenen Sorgen und Probleme. Wir haben doch mit uns selbst genug zu tun. Wie soll ich mich jetzt dann auch um 5 andere Menschen kümmern? Epaphras war ein Kämpfer im Gebet. Lasst uns wie Epaphras kämpfen für unsere Freunde, dass sie zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden. Es geht um Rettung und das ist Kampf. Bei Paulus sehen wir noch einen anderen Aspekt, wenn Menschen zum Glauben kommen. An die Galater hat er geschrieben, meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen. Paulus hat hier ein sehr eindrückliches Bild. Er fühlt sich wie eine Mutter, die unter Wehen und Schmerzen ihr Kind bekommt. Die Mütter werden wissen, wovon Paulus spricht. Die Galater waren nämlich in der Gefahr, dass sie von einer Irrlehre weggezogen wurden, von einer falschen Lehre. Und Paulus hat im Gebet gekämpft und auch in diesem Brief leidenschaftlich gekämpft, dass sie wieder auf diesen richtigen Weg kommen und hat gesagt, ich fühle mich jetzt wieder so wie damals, als das war, als ihr zum Glauben gekommen seid. Das waren die gleichen Schmerzen. Menschen kommen zum Glauben und spricht auch von einer Neugeburt, sagt die Bibel auch. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann werden sie neu geboren. Und so eine Neugeburt ist mit Wehen verbunden. Das kann wehtun, wenn wir Menschen auf den Weg des Glaubens begleiten. Diese Menschen, die wir begleiten, die können uns verletzen. Die können uns bewusst oder unbewusst wehtun. Andere Menschen, die das mitbekommen, können uns auch wehtun. Vielleicht nahe Freunde, Verwandte, die sagen, lass dich von dem da nicht immer so einladen in diese Gemeinde und so erzählen vom Glauben. Und je näher es an diese Geburt kommt, umso heftiger werden diese Wehen werden. Könnt ihr euch vorstellen, so für eure Freunde zu beten, dass wir unter Schmerzen im Gebet für sie kämpfen? Das kann hart werden, aber es lohnt sich, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und das wollen wir doch, dass Menschen zum Glauben kommen. Darum geht's doch. Wir spielen doch hier nicht einfach Gemeinde, sondern es geht um Rettungsaktion. Es geht um Gottes Mission. Mich treibt das um, dass bei uns so wenig Menschen zum Glauben kommen. Bei uns hier im Biebertal und in Heuchelheim. In den letzten 10 Jahren, auch bei uns im Hessischen Gemeinschaftsverband, das hat mich auch neulich in der Delegiertenversammlung so betroffen gemacht und so traurig gemacht. In den letzten 10 Jahren sind bei uns im Hessischen Gemeinschaftsverband pro Jahr etwa zwischen 53 und 89 Menschen dazugekommen. Im ganzen Verband, in 40 Gemeinden. Und diese Neuzugänge sind ja nicht alles Neubekehrte, das sind ja auch Zugezogene. Woran liegt das, wenn in 40 Gemeinden gerade mal 89 Menschen im Jahr dazukommen? Woanders kommen in einer Gemeinde im Jahr 89 Menschen dazu, noch viel mehr. An den ungläubigen Menschen kann es nicht liegen. Das ist eine schnelle Ausrede. Ja, die Menschen heute, die wollen nichts mehr vom Glauben wissen, haben ja kein Interesse. Das stimmt nicht. Es kommen Menschen zum Glauben, auch bei uns in Deutschland. Es werden neue, blühende Gemeinden gegründet. Gießen-Südkreuz. Lasst euch anstecken, inspirieren. Da passiert was, da kommen Menschen zum Glauben. Warum kommen bei uns so wenig Menschen zum Glauben? Und wisst ihr, was mich vor allem umtreibt? Dass wir uns damit abgefunden haben. Dass wir uns hier damit abgefunden haben, dass das so ist, dass halt nur im Jahr ein, zwei dazukommen. Stattdessen diskutieren wir über Randfragen. Wir ärgern uns über Äußerlichkeiten. Warum kommen bei uns so wenig Menschen zum Glauben? Ich habe eine Antwort gefunden. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns zu wenig bemühen. Wir bemühen uns zu wenig. Vielleicht sagt jetzt jemand unter euch, nein, das stimmt nicht, ich bemühe mich. Okay, ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich möchte niemandem Unrecht tun. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, da muss ich mich als allererstes sehen, die meisten unter uns bemühen uns zu wenig, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sind so beschäftigt. Wir haben so viel mit uns selbst zu tun. Der Paulus schrieb an seinen Mitarbeiter Timotheus und hat ihn daran erinnert, an das Wichtigste, worum es geht in der Gemeinde. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen, sagt Paulus. Bringt eure Bitten, Wünsche und Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Und dann kommt ein Einschub, dass wir nämlich speziell für die Regierenden beten sollen, damit wir in Frieden unseren Auftrag leben können. So soll es sein, sagt Paulus, so gefällt es Gott. Aber das Ziel ist, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Darum geht's. Das will Gott. Und schaut mal, wie sich die Begriffe hier entsprechen. Betet für alle Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, wofür sollen wir denn beten? Natürlich, Gott will, dass alle gerettet werden, also beten wir auch dafür. Jetzt muss nicht jeder für alle Menschen beten, aber wenn jeder für 5 betet, haben wir schon viel erreicht. Lasst uns anfangen, für die Menschen in unserem Beziehungsnetz zu beten. Das gefällt Gott, denn er will, dass sie gerettet werden. Und ich bin gespannt, wie viele Menschen nächstes Jahr am Glaubenskurs teilnehmen werden und gerettet werden. Seid ihr dabei, wenn die Menschen die Wahrheit erkennen, wenn sie zum Glauben kommen? Jetzt möchte ich euch verraten, wie ich auf die 24 komme. Wenn jeder sein eigenes Beziehungsnetz nimmt, schauen wir mal unser Beziehungsnetz als Gesamtgemeinde. Wir sind durchschnittlich etwa 120 Gottesdienstbesucher. Wenn also diese 120 Gottesdienstbesucher jeder 2 Menschen nimmt, für die er betet, dann wird regelmäßig für 240 Menschen gebetet. Stellt euch mal vor, für 200 Menschen, 240 Menschen wird gebetet. Jetzt gehe ich mal ganz, ganz konservativ, vorsichtig davon aus, dass vielleicht 10% sich für den Glaubenskurs interessieren und einladen lassen, dann haben wir 24 Teilnehmer. Und dann überlegt mal, wie viele von diesen 24 zum Glauben kommen. Das weiß ich nicht. Aber da will ich auch von Gott erwarten. Und stellt euch vor, wir machen das jedes Jahr. Ich möchte gerne diesen Glaubenskurs etablieren, dass wir jedes Jahr diesen Kurs hier durchführen. Stellt euch mal vor, wir machen das jedes Jahr. Beten für Menschen, machen Glaubenskurse. Und ich glaube, dass Gott wirken wird. Und wir erleben das derzeit auch. Wir machen ja zurzeit diesen Glaubenskurs Al-Masira. Übrigens, Al-Masira heißt auch die Reise. Auch da machen wir uns auf den Weg mit einigen muslimischen Freunden auf eine Reise zum Messias. Und wir erleben, wie Gott wirkt. Spannend. Lasst uns aufbrechen auf diesen Weg des Glaubens. Amen.